Deep State Alarm. Die Globalisten wollen eine Wende in Europa unter allen Umständen verhindern. Zu diesem Zweck muss Alice Weidel in Deutschland verhindert werden und dieser Tage soll die österreichische Regierung unter einem Kanzler Herbert Kickl in Österreich gesprengt werden, noch ehe sie offiziell überhaupt erst angelobt wurde. Die Globalisten wollen mit diesen Schritten Zeit gewinnen. Sie haben jetzt gesehen, es war noch einmal richtig knapp. Ihre Pläne schienen schon in Gefahr und daher muss aus deren Sicht jetzt gehandelt werden. Während sie sich Zeit verschaffen, wollen sie die patriotischen Parteien zerstören, die alternativen Medien zerschlagen und die Schlinge um den Hals der Bürger noch enger ziehen. Great Reset, Enteignung und bürgerkriegsähnliche Zustände werden jetzt auf die Spitze in Europa getrieben. Halten Sie sich fest. Ich lüfte heute das Geheimnis, wie die Strippenzieher in den nächsten Wochen und Monaten in Europa brutal durchgreifen wollen. Wie knapp war es letzten Freitag mit dem Zustromgesetz der CDU? Es war verdammt knapp. Es fehlte nur ein Dutzend Abgeordnete, die noch zustimmen hätten müssen. Und schon wäre eine Migrationswende auf einer Gesetzesgrundlage in Deutschland zustande gekommen. Wir haben bei Auf 1 umfangreich berichtet. Sie haben es vermutlich auch gebannt verfolgt. Wird es sich ausgehen mit den Stimmen der AfD? Nein, es ging sich nicht aus. Warum ging es sich nicht aus? Weil gewisse Abgeordnete der CDU die Abstimmung geschwänzt haben bzw. sich der Stimme enthalten haben und weil der Langzeitpartner der CDU, die FDP, ebenso in Teilen nicht mitgestimmt hat. Es wirkte dann im Nachgang so wie vielleicht ein abgekartetes Spiel von Friedrich Merz. Er signalisierte, ja, ich möchte ja die Migrationswende, bringt aber seine eigenen Abgeordneten nicht einmal so weit mitzustimmen. Oder war es von Anfang an der Plan, nicht mitzustimmen im ganzen Ausmaß, um eine Migrationswende eben noch einmal nicht möglich zu machen? Es kann Friedrich Merz relativ egal sein, ob er jetzt in den Umfragen 2% weniger oder mehr hat. Es scheint ausgemacht, dass er der nächste Kanzler Deutschlands werden soll, ob dann auch mit welchem Juniorpartner auch immer. Und wenn er dann Kanzler ist, kann er wieder die Politik à la Merkel weiterfahren. Ihn kümmert nicht, was er vor der Wahl gesagt hat. Er zieht es dann durch, weil er ja durch demokratische Wahlen legitimiert wurde. Es war aber verdammt knapp. Mit den Stimmen der AfD hätte diese Migrationswende letzten Freitag zustande kommen können. Alice Weidel holt in den Umfragen gnadenlos auf und wir wissen nicht, was noch jetzt in die Waagschale geworfen wird. Am kommenden Mittwoch trifft sie sich in Budapest mit Viktor Orban. Auf 1 wird dabei sein. Und wer weiß, welche internationalen Granden noch in den Ring steigen, um Alice Weidel den Rücken zu stärken, um die Brandmauer zu zerschmettern. Es wird spannend und die Aufholjagd der AfD, wie von uns prophezeit, sie hat unglaublich an Dynamik genommen, sie hat Fahrt aufgenommen. Und bitte, wie knapp ist es in Österreich dran, dass Herbert Kickl und die FPÖ die nächste Regierung bilden könnten, dass Kickl der nächste Kanzler Österreichs werden kann? Die Regierungsverhandlungen, sie laufen noch, wenn Sie dieses Video jetzt sehen, heute an diesem Tag, am Mittwoch, 5. Februar, die Regierungsverhandlungen in Österreich, sie laufen noch. Es ist noch nicht ausgemacht, dass Kickl der nächste Kanzler wird, dazu heute mehr. In den Niederlanden, in Italien, dort kamen schon Mitte-Rechtsregierungen in die Regierung, dort ist schon nicht mehr alles so unter Kontrolle der Globalisten, wie das vielleicht von denen immer so geplant und gewünscht wird. Oder hunderttausende Menschen auf den Straßen in Serbien oder in Rumänien. Es gibt Demonstrationen gegen die Regierung oder wie in Rumänien überhaupt einmal Demonstrationen, eine gewählte Regierung zu bekommen. Wir haben umfangreich berichtet, der Wahlsieger ist nicht der Regierungschef in Rumänien. Es wurden die Wahlen rückgängig gemacht, ausgesetzt und alle erinnern sich noch an den Sager. Ich lese ihn trotzdem nochmal vor, von Thierry Breton, dem ehemaligen EU-Kommissar, der sagte, Wir haben es in Rumänien getan. Er hat also zugegeben, dass die EU interveniert hat bei den nationalen Wahlen, bei den innerstaatlichen Wahlen in Rumänien. Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen, nämlich intervenieren, um die Wahlen aufzuheben, wenn es ein ungeliebtes Ergebnis gibt. Das erleben wir übrigens dieser Tage ganz offensiv in Österreich. Was ist mit einem Geert Wilders in den Niederlanden? Was ist mit einer Frau Meloni als Regierungschefin in Italien? Sind sie die Rettung? Sind sie die Lösung? Keineswegs. Natürlich sind sie nicht die Lösung oder nicht die Rettung, aber sie haben die Vorzeichen der Politik geändert. In wesentlichen Punkt beispielsweise bei der Israel-Politik, bei der NATO-Politik, bei Meloni beispielsweise. Dort wird natürlich weiter an einem Strang mit den Globalisten gezogen, aber in Sachen Migration, in Sachen Gender, vielleicht auch in den Bereichen Klima, dort gibt es einen Vorzeichenwechsel. Und das bedeutet ja für die eingeübten, für die sesshaft gewordenen Strukturen der Globalisten schon Energie, Aufwand, Probleme. Dort werden Personalien ausgetauscht, so wie ja jetzt auch in den USA. Ist Donald Trump die Lösung? Für manche ja, für kritische Geister nein. Donald Trump in jedem Fall wird für Europa nicht nur Vorteile bringen. Die Politik Make America Great Again beinhaltet ja auch Zölle auf europäische Produkte. Alleine das wird schon für die Exportwirtschaft Europas zu Problemen sorgen. Das ist unbestritten. Man wird in den USA bestrebt sein, weiter zu expandieren, auch wenn jetzt gesagt wird, wir werden uns mit den Geheimdiensten nicht mehr in äußere Angelegenheiten einmischen. Vergessen Sie das alles. Die USA, sie werden immer eine imperiale Politik anstreben und auch in der Praxis durchführen, denn Make America Great Again bedeutet auch, dass sie die Welt anführen wollen. Und auch wenn man akzeptiert, dass es nun eine multipolare Weltordnung gibt, wo Russland oder China oder Indien eine Rolle spielen oder die BRICS-Staaten, dann wird es trotzdem immer zu Machtkämpfen kommen und Europa steht wie der verwaiste Junge in der Mitte. Er hat keinen großen Daddy mehr in den USA, der ihn an der Hand nimmt, und in Russland hat er es sich nachhaltig verscherzt. Also Europa steht hier zwischen den Fronten ohne Selbstbewusstsein, ohne eigenes Selbstvertrauen, ohne Souveränität. Und hier muss Europa jetzt in den nächsten Jahren seinen Weg finden oder es wird gnadenlos zwischen diesen Fronten zerrieben. Aber was tut Donald Trump? Er tut Dinge, die noch kein Regierungschef vor ihm, kein US-Präsident vor ihm angepackt hat. Nehmen wir etwa die Enthüllungen der letzten beiden Tage in Bezug auf die Auslandsagentur der USA in puncto Entwicklungshilfe, die sogenannte USAID, also die Agentur, die Agency für die Entwicklungshilfe im Ausland der USA. Es wurde bekannt, dass Donald Trump diese Behörde austrocknen möchte, dass er sie mittelfristig schließen möchte, dass er sie umstrukturieren möchte. Und diese USAID wird nun durch die Vorgänge der letzten Tage durchleuchtet. Dokumente werden öffentlich gemacht an vorderster Front. Elon Musk mit seiner neuen Behörde, die diese Dokumente dann auch ins Internet stellt, die sie den Menschen zugänglich macht. Und was haben wir jetzt bereits schon daraus erfahren? USAID hat Milliarden in die Ukraine investiert. Erinnern wir uns daran, was Victoria Nuland vor vielen Jahren gesagt hat. Sie sagte damals schon, sie nannte auch die Summe, die USA hätten 5 Milliarden in der Ukraine investiert, um dort die Ukraine demokratischer zu machen. Gemeint war der Umsturz, der Maidan, die Revolution, der Putsch in der Ukraine gegen die damals gewählte Regierung. Das war der Beginn 2014 mit dem Ukraine-Krieg, der heute noch tobt. Robert F. Kennedy hat es in einem Interview bei Tucker Carlson genannt. 5 Milliarden, die USA haben 5 Milliarden in der Ukraine investiert. Das lief maßgeblich über diese USAID, die jetzt öffentlich transparent gemacht werden soll. Mike Pence, ein ehemaliger Beamter des US-Außenministeriums, er sagte, Brasilien wurde über diese Agentur geputscht. Bolsonaro, der Präsident, Sie können sich erinnern, der Rechtsextreme, der Diktator in den westlichen Medien, Markus Heinz führte damals ein unmittelbares Interview mit ihm, das dann auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. wo er überhaupt nicht so diktatorisch wirkte, aber Bolsonaro definitiv ein Feind der Globalisten. Er wurde über diese Auslandsagentur weggeputscht, indem man die Opposition finanzierte. Das behauptet der Mitarbeiter des Außenministeriums Mike Pence Anfang dieser Woche. Nehmen wir Rumänien. Auch in Rumänien wurden jetzt Dokumente öffentlich, dass auch in Rumänien Geld investiert wurde. Nicht nur von Seiten der EU und Thierry Breton und so weiter, wurde hineingearbeitet in die innerrumänischen Angelegenheiten. Nein, auch von Seiten der USAID wurden viele Millionen Dollar nach Rumänien überwiesen, dorthin geschickt, um es entsprechenden sogenannten demokratischen Institutionen zur Verfügung zu stellen. Im Verwendungszweck der US-Dokumente heißt es etwa, demokratische Institutionen sollen gestärkt werden, die Rechtsstaatlichkeit muss verbessert werden und die Unabhängigkeit der Medien sollte erhöht werden. Das heißt es in dem Bericht des US-Außenministeriums vom März 2024. Was geschah aber tatsächlich in Rumänien seitdem? Was geschah seit dem März 2024, seit diesem Dokument des US-Außenministeriums? Wahlen wurden abgesagt. Nichtstaatliche Fernsehsender wurden geschlossen oder mit Geldstrafen belegt. Dissidenten, Regierungsgegner wurden verhaftet und mit Geldstrafen belegt. Gerichte haben Versuche zur Wiederherstellung der Demokratie in Rumänien gnadenlos zurückgewiesen. Die größte Propagandakampagne der rumänischen Geschichte wurde von den Mainstream-Medien gegen den einen Kandidaten, gegen den verhassten Kandidaten, den Wahlsieger, entfesselt. Über die CIA-Agentur USAID wurde unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe die ganze Welt manipuliert, beeinflusst, es wurde geputscht und gelenkt und die Amis nennen das Demokratisierung. Ja, natürlich nicht nur in Rumänien, nicht nur in Polen. Die CIA und ihre Tarnfirmen und ihre Geheimoperationen greifen jetzt in diesem Moment auch in Europa ein, denn diese Strukturen wollen nicht einfach ausgetrocknet werden, sie wollen nicht einfach abberufen werden. Sie wollen den globalen Deep State retten und weil sie ihre Homebase in den USA gefährdet sehen, flüchten sie jetzt nach Europa und wollen hier dieses Europa noch woker und noch globalistischer machen und für ihre Zwecke erhalten und retten. Das ist die Geschichte. Das läuft aktuell gerade ab und Politiker wie Kickl oder wie Orban oder wie Weidel, sie sind im Weg. Sie sind im Weg, nicht nur aufgrund ihrer konkreten Wahlprogramme und aufgrund ihrer tatsächlichen Politik, denn auch im Ungarn Viktor Orbáns könnte man und kann man ja vieles kritisieren, sondern sie sind deswegen im Weg, weil sie die Verkörperung eines großen Maßes Hoffnung darstellen. Sie verkörpern die Hoffnung von jenem Teil ihrer Völker, der nicht globalisiert, der nicht überfremdet, der nicht enteignet werden möchte, der nicht fremd im eigenen Land werden möchte. Dieser Teil hat große Hoffnung in Parteiführer wie Herbert Kickl, Alice Weidel oder Viktor Orban oder Fico. Sie verkörpern die Spitze eines Aufwachprozesses und sie stehen symbolisch für eine Wende. Deswegen sind sie den Globalisten im Weg, nicht aufgrund ihrer konkreten Politik, sondern weil sie symbolhaft für den Erwachungsprozess stehen. Werden diese Politiker alles richtig machen? Sicher nicht. Werden sie uns enttäuschen? Ich weiß es nicht. Aber sie werden die Zerstörung nicht weiter fortführen und nicht in diesem Tempo. Sie werden eine Migrationswende herbeiführen. Sie werden keinen neuen Impfzwang uns aufoktroyieren. Und sie werden die Gehirnwäsche gegen unsere Kinder mit LGBTQ, mit Geschlechtsumwandlungen, mit diesen ganzen Verwirrungen, werden sie beenden. Dieses Vertrauen können wir in diese Politik setzen, wenn sie denn nur die entsprechenden demokratischen Mehrheiten erhalten. Ob sie alles besser machen, ob sie dann nicht erst recht wieder auf eine transatlantische Ebene zurückfallen, ob sie nicht auch bei Digitalisierung weitermachen, ob sie das Geldsystem nie anpacken werden, ob sie sich in internationale Abenteuer über verschiedene Wege hineinziehen lassen, das wissen wir nicht. Aber in diesen Punkten, die ich genannt habe, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass es Besserungen geben wird. Und das ist schon einmal ein herber Rückschlag für die Transformation, den Great Reset, die Agenda 2030. Das steht fest. Nun liegen mir aktuelle Insider-Informationen vor, dass eben eine solche Wende verhindert werden soll. Gegen die AfD kommt vor der Wahl noch etwas. Das steht fest. Und gegen Herbert Kickl kommt es jetzt. Läuft das alles in Österreich auf Neuwahlen hinaus? Ich sage gleich, das ist nicht das Ziel. Dazu werde ich jetzt mit unserem Österreich-Korrespondenten Philipp Hoemer sprechen. Neuwahlen sind nicht das Ziel. Es sollen für die Globalisten Monate, wenn nicht gar Jahre gewonnen werden, um in dieser Zeit die sogenannte rechte Opposition komplett kaputt zu machen. Es gibt konkrete Pläne, Inszenierungen durchzuführen à la Ibiza. Wir haben es in Österreich ja gesehen. Das wird bei Herbert Kickl oder bei Alice Weidel in dieser Form nicht funktionieren. Aber wir haben gesehen, die Methoden, mit denen gearbeitet werden. Und es gibt konkrete Pläne innerhalb der ÖVP in engstem Austausch mit Ursula von der Leyen, mit Friedrich Merz, mit dem internationalen, vor allem auch mit dem deutschen Flügel der sogenannten konservativen Parteien. Das ist die Speerspitze der Digitalisierung, die Speerspitze der NATO-Achse. Hier gibt es konkrete Pläne, die Regierung wegzuputschen, bevor sie überhaupt erst im Amt in Österreich ist. Und dazu spreche ich nach einer ganz, ganz kurzen Werbepause mit unserem Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer, der mir aus Wien zugeschaltet ist. Bleiben Sie dran, das wird jetzt richtig heiß.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-Eins. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und ich habe jetzt zugeschaltet aus Wien unseren Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer. Hallo Philipp, danke, dass du dir Zeit nimmst für unsere brandaktuelle Lageeinschätzung.
Hallo Stefan und grüß Gott an alle Zuseher.
Wir haben jetzt in der Untersuchung, wie es mit der österreichischen Regierung weitergehen kann. Die Österreicher, sie haben aufgeatmet nach monatelangen sinnlosen Verhandlungen einer sogenannten Zuckerl-Koalition. Dann plötzlich der Knalleffekt ÖVP und FPÖ, sie wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Der Wahlsieger, ganz klar, der Auftrag des Wählers Herbert Kickl müsste der nächste Kanzler werden. Auch in Deutschland wurde das mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Viele Deutsche haben gesagt, ja, bei euch in Österreich geht ja jetzt endlich was weiter. Aber das Ganze steht auf Messerschneide, denn wir sagen es seit, ich denke, 2 Wochen haben wir das schon veröffentlicht. Innerhalb der ÖVP tobt ein Machtkampf. Kannst du diese 2 Lager beschreiben?
Genau, wir beobachten die Lage intensiv seit mehreren Wochen. Wir haben auch sehr viele Infos von Insidern aus Verhandlerkreisen. Und es ist so, dass es in der ÖVP sozusagen, du hast das schon angesprochen, 2 Lager gibt. Und die kann man grob in Pragmatiker aufteilen, die jetzt erkannt haben, um das Überleben der Volkspartei in irgendeiner Form noch zu sichern, müssen sie sich jetzt zumindest mal vorläufig in eine Regierung mit den Freiheitlichen flüchten, müssen sozusagen die Zähne zusammenbeißen, die Juniorpartnerschaft auch mal in Kauf nehmen, um dann sozusagen aus der Regierung noch retten zu können, was zu retten ist. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite jene, die aus ganz grundsätzlichen, auch ideologischen Erwägungen niemals einen Herbert Kickl als Kanzler sozusagen ermöglichen wollen. Und was sind das für zwei Lager? Das pragmatische Lager, das stammt eher aus dem Wirtschaftskreis. Die stehen der Industrie nahe. Das ist vielleicht auch jene, die ein bisschen mit dem Bauernbund verbandelt sind. Die sind natürlich auch nah dran an den Auswirkungen jener Krise, die jetzt über das Land fährt. Die sehen, wie die Unternehmen alle Konkurs anmelden. Und die spüren natürlich auch, na gut, irgendwas müssen wir jetzt machen. Ja, da gibt es einen Harald Mara von der WKO. Die sind vielleicht noch jene, die sagen, na gut, da müssen wir jetzt durch und das müssen wir jetzt irgendwie zustande bekommen. Und dann gibt es aber eine Fraktion, die steht zum Beispiel sehr stark der EVP nahe. Das sind jene, die eine starke Nähe zu Brüssel aufweisen. Ein Reinhold Lopatka zum Beispiel, der Delegationsleiter der ÖVP in Brüssel ist. Da gibt es den alten Nehammer-Flügel, von denen ja auch Leute in den Verhandlungen sitzen, obwohl sie schon angekündigt haben, für eine Regierung mit der FPÖ nicht zur Verfügung zu stehen. Die Susanne Raab als Medienministerin zum Beispiel und die auch in den Verhandlungen deutlich macht, dass sie nicht gerade glücklich ist über eine mögliche Beteiligung der FPÖ. Also das sind sozusagen die zwei Lager und da spielt es natürlich auch international mit, weil dieses EU-Lager natürlich über die EVP gut mit Ursula von der Leyen, mit Friedrich Merz etc. verbandelt ist. Und Friedrich Merz hat ja in Davos die Parole ausgegeben, eine FPÖ-Regierung in Österreich, die wäre ein Desaster.
Das ist genau der Punkt, dass eben von der Leyen, dass eben Friedrich Merz hier hineinarbeiten und hier sickerten ja auch verschiedene Dinge bereits durch, dass man die Absicht habe, auch gegebenenfalls einzugreifen. Wir haben das ja in Rumänien gesehen, Wahlen werden aufgehoben und sie stehen auch, das haben sie selbst kommuniziert, mit dem österreichischen Bundespräsidenten in Kontakt. Aber bevor wir hier weitergehen, noch einmal die Verhandlungen zu dieser Regierungsbildung. Sie haben ja sehr vielversprechend begonnen und sind jetzt plötzlich gestoppt worden.
Ja, das ist ganz interessant zu beobachten gewesen. Die Verhandlungen haben offiziell begonnen am 10. Jänner, also nicht ganz vor einem Monat. Das war ein Freitag und dann hat man sich gleich über das Wochenende innerhalb von 3 Tagen auf eine Bekämpfung oder auf einen Fahrplan zur Bekämpfung des Budgetdefizits einigen können. Das war dann auch gleich der erste große Erfolg. Man hat sich bei der Pressekonferenz auch in trauter Eintracht gegeben, hat da den gemeinsamen Fahrplan verkündet, hinter dem man steht und hat es ja tatsächlich geschafft, dieses drohende Defizitverfahren durch die EU, durch diesen Plan noch einmal abzuwenden. Danach sind die Verhandlungen dann wirklich gestartet in den jeweiligen Untergruppen und auch da ging es in den ersten 1 bis 2 Wochen durchaus harmonisch zu. Es ist nicht viel an die Medien gesickert, aber es gab immer eine sehr positive Berichterstattung. Man wird sich bald einigen können, spätestens zu Wahlendienstag oder vielleicht sogar am Jahrestag der schwarz-blauen Angelobung vor 25 Jahren. Das wäre dann gestern gewesen. Und dann aber vor circa 2 Wochen wurde uns eben auch aus Insiderkreisen, aus Verhandlerkreisen zugetragen, dass die ÖVP in den Verhandlungen ganz anders auftritt, als man das vielleicht medial mitbekommt. Also da gab es dann gerade in ÖVP-nahen Medien fast schon so Unterwerfungsgesten, also ja, man rücke auch von Sky-Shield ab und Corona-Aufarbeitung wäre quasi fix, man müsste sich nur noch auf ein Modell einigen. Und wenn man dann aber so ein bisschen recherchiert und nachgefragt hat, dann war das Bild eigentlich ein gänzlich anderes. Ja, die ÖVP hat in den Verhandlungen selbst sich kaum bewegt bei diesen Fragen, war sozusagen auch gar nicht bereit, hier Kompromissfähigkeit zu zeigen oder ähnliches und hat eigentlich die FPÖ auch ein bisschen anrennen lassen mit ihren Kompromissvorschlägen. Also hier eine sehr starke Ambivalenz, was die mediale Darstellung und die tatsächliche Verhandlungswirklichkeit anbelangt. Und das hat sich dann sozusagen immer wieder aufgeschaukelt, bis dann gestern erstmals sozusagen über die Postenverteilung auch gesprochen wurde. Sprich, wer bekommt eigentlich am Ende des Tages die Ministerien und die ÖVP plötzlich alle Schlüsselministerien für sich beansprucht hat und das als Partei, die eigentlich als der große Wahlverlierer gegolten hat, knapp 10% verloren hat und deutlich auf Platz 2 gelandet ist. Und jetzt, aktueller Stand, sind die Verhandlungen pausiert. Man wird eben jetzt wahrscheinlich schauen, wer sich durchsetzt. Der pragmatische Flügel, der jetzt vielleicht darauf drängen wird, nachzugeben, vielleicht sich ein bisschen flexibler zu zeigen. Oder der Anti-Kickl-Flügel, der das jetzt sozusagen auch als Sprungbrett machen kann, um möglicherweise der FPÖ hier den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, naja, die FPÖ, die agiert hier wie Trump, hieß es heute schon in den Medien. Und die Vorschläge der FPÖ, die würden im Endeffekt dazu führen, dass Österreich zu einer Russland-Filiale werden würde. Das sind so die Vorwürfe, die man jetzt aus diesen Seiten hört. Und an diesem Punkt, an dem stehen wir jetzt.
Genau, und das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast, was wir aufgrund der Medienberichterstattung und unserer völlig dem entgegengesetzten Rechercheergebnisse zusammengefügt haben, wo wir gesagt haben, über die Medien, über vor allem die eigenen Medien, die parteinahen Medien, die immer schon an der Seite der ÖVP gestanden sind, beispielsweise die Zeitung Express wurde ja mitgegründet von einem Großspender der ÖVP, oder die Zeitung OE24 von Fellner, maßgeblich auch immer gesponsert aus den Regierungsgeldern der ÖVP. Diese Medien, sie haben gesagt, es sieht so gut aus, die ÖVP, sie kniet sich überall nieder vor der FPÖ. Wir haben aber gewusst, aus den Verhandlungen heraus, genau das Gegenteil ist der Fall. Die ÖVP möchte Corona nicht als Thema haben. Sie wollen keinen Migrationsstopp haben. Sie wollen NATOs Keilschild nicht aufgeben. Und dann wurden wir schon hellhörig und jetzt haben wir auch die Bestätigung bekommen aus entsprechend gut informierten Kreisen, die gesagt haben, ja, hier gibt es einen Plan aus einem Teil der Fraktion der ÖVP heraus, die Regierungsverhandlungen zu sprengen und zu sagen, Herbert Kickl, du sagst es wie Donald Trump, er ist unzurechnungsfähig, man kann mit ihnen keinen Staat machen, obwohl frech gesagt wird seitens der ÖVP, der Wahlverlierer, wir wollen die wichtigsten Ministerien. Auf das soll es hinauslaufen und wir werden in den nächsten Stunden und Tagen sehen, ob sich dieses Lager durchsetzt und es tatsächlich zu einer Sprengung kommen kann. Aber was auch noch ganz interessant ist, was wir nun erfahren haben, es geht nicht darum, dass es Neuwahlen geben soll in Österreich, denn das würde ja der FPÖ einen Erdrutschsieg bescheren mit Stand heute, sondern es gibt einen ganz anderen Plan, Philipp.
Ja, das ist so ein bisschen der Irrtum, wenn viele darüber sprechen, was passiert, wenn jetzt diese Regierung scheitert und man geht davon aus, dass Neuwahlen sozusagen so eine Art Automatismus wären, der dann eintreten würde. Das ist aber mitnichten so, sondern spielt eben auch der Bundespräsident eine entscheidende Rolle, der dann eben diese Neuwahlen auch sozusagen bestätigen müsste, ausrufen müsste oder eben es dafür eine entsprechende Mehrheit im Parlament gibt. Momentan ist es aber so, dass die einzige Partei, die von Neuwahlen profitieren würde, die FPÖ wäre. Sie liegt aktuell mit 34% haushoch an erster Stelle. Das sind immer noch 6 Prozentpunkte mehr als tatsächlich bei der Wahl am 29. September. Und die ÖVP hat im Vergleich zum September nochmal 7% verloren und liegt weit abgeschlagen mit 19% auf Platz 3. Also da kann es kein Interesse an Neuwahlen geben. Sagen natürlich viele, naja, dann wird man sich schon irgendwie in dieser Regierung flüchten müssen. Aber es gibt eben noch die zweite Option und die wurde offenbar auch schon bei diversen EVP-Gremien sozusagen angesprochen. Da gab es eine Sitzung in Berlin, die Europäische Volkspartei, wo dann bekannt wurde, dass man eigenmächtig schon sondiert in Österreich mit den entsprechenden Stellen, welche Alternativen es gäbe. Und da gibt es einerseits die Möglichkeit einer geduldeten Minderheitsregierung oder, und jetzt sollte man hellhörig werden, denn wir kennen das aus Corona-Zeiten, das Werkzeug einer sogenannten Expertenregierung, möglicherweise unter dem Vorsitz des aktuellen Interimskanzlers Alexander Schallenberg, der damals sozusagen auch als Ersatz, als Eingesprungener die Impfpflicht verkündet hat und damit eine wesentliche Agenda zu der Zeit sozusagen am Volk vorbei, am demokratischen Souverän vorbei durchgesetzt hat. Genau das könnte auch jetzt wieder blühen, wenn ein Schallenberg von diesen Kreisen aus Brüssel eingesetzt wird. Er hat schon am vergangenen Montag bei einer informellen Klausur in Brüssel demonstriert, dass er da diese Agenda vollumfassend durchsetzt. Er hat sich für eine gemeinsame Aufrüstung ausgesprochen, hat gemeint, dass mit der Neutralität, das würde man schon irgendwie in Einklang bringen. Und da ist auf jeden Fall nicht viel Widerstand zu erwarten gegen diese Agenda. Und man muss sich an dieser Stelle noch einmal vergegenwärtigen. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Inhalte ein. Woran hakt es denn in den Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP? Es geht um die ganz entscheidenden Themen EU und Außenpolitik. Welchen Umgang pflegen wir mit dieser Globalistenpolitik aus Brüssel? Nicken wir das alles ab oder positionieren wir uns hier auch durchaus kritisch? Es geht um Themen NATO, Sky-Shield, Aufrüstung. Welche Sicherheitspolitik will man als österreichischer Staat auch souverän verfolgen? Möglicherweise auch eigenständige Wege abseits von Brüssel. Es geht um Corona-Aufarbeitung. Es geht um Medienpolitik. Das heißt auch Umgang mit freien, alternativen Medien oder eben mit den Systemmedien. Und es geht auch im Inneren ganz entscheidend um Dinge, Geheimdienstbefugnisse, Messenger-Überwachung. Und wer ist denn das, wer das auf EU-Ebene vorantreibt? Das ist die EVP mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Spitze. Die ist verantwortlich für diese Agenda, die jetzt gerade am Beginn der Ratspräsidentschaft sozusagen ausgerollt werden soll oder der Kommissionspräsidentschaft. Jetzt werden die Weichen gestellt für die EU-Politik der 5 kommenden Jahre. Und natürlich will man hier einen Herbert Kickl als Störfaktor eliminieren.
Danke, Philipp, für deine umfangreiche Einschätzung. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo jetzt spitz auf Knopf gehen wird, wenn wir mit dieser Analyse rausgehen, wenn wir hier mit unseren entsprechenden Insider-Infos jetzt an die Öffentlichkeit gehen, dann lehnen wir uns damit natürlich auch weit aus dem Fenster und wir werden sehen, was die nächsten Stunden und Tage bringen werden oder ob es doch noch gelingen könnte, dass sich der vernünftige Flügel innerhalb der ÖVP durchsetzt und dass es Herbert Kickl gelingt, hier eine Einigung herbeizuführen. Aber wir werden dran bleiben und du wirst ja auch in den Auf1-Nachrichten weiter täglich darüber berichten. Danke für die Zuschaltung.
Bitte sehr. Es stehen spannende Tage in Österreich an. Auf eins bleibt dran.
Definitiv und damit spannende Tage für die ganze Welt.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Ja, willkommen zurück. Ja, wie ich gesagt habe, entscheidend für die ganze Welt. Die ganze Welt schaut jetzt tatsächlich auf Österreich. Wird es diese Mitte-Rechts-Regierung geben? Wird es eine Übergangsregierung geben? Wird es eine Expertenregierung geben? Entscheidend ist es ja nicht nur für Österreich selbst und nicht nur für Deutschland, denn in Deutschland hat es dynamische Auswirkungen. Wird Herbert Kickl Kanzler, dann werden viele Deutsche feststellen, ja, eine Stimme für die FPÖ, sie war nicht vergebens, denn eine Wende ist tatsächlich möglich. Das wird sich äußerst dynamisch, positiv für die AfD und Alice Weidel auswirken. Wird aber Kickl erneut verhindert, wird sich das negativ auswirken, weil dann wollen die Deutschen hier nicht nachziehen, sondern sie sehen, ja, wir haben es ja gesehen, das funktioniert nicht, eine Stimme für Weidel ist verschenkt und man wählt dann wieder lieber die CDU. Also es hat direkte Auswirkungen auf die Bundestagswahl am 23. Februar für Deutschland. Es hat aber auch maßgeblich wichtige Auswirkungen für Russland. In welche Richtung wird sich Kerneuropa, Mitteleuropa bewegen? Es hat Auswirkungen für die USA. Es hat Auswirkungen für Osteuropa. Wird es für Orban und Fico einen Bündnispartner in Österreich geben oder wird sich dort wieder eine feindlich gesinnte Regierung etablieren? Das sind Fragen, die alle bewegen. Ja, selbst in Afrika wird es entscheidend sein, welche Regierung in Österreich sich etabliert. Denn von Österreich kann einiges ausstrahlen und dort wird sich entscheiden, jetzt in diesen Tagen, wird eine Festung Europa in absehbarer Zeit möglich sein oder werden die Grenzen weiter offen gehalten? Also wie geht's weiter in Europa? Und die Methoden der Globalisten, wir wissen es, sie sind vielfältig. Wenn man eine unliebsame Opposition kaltstellen möchte, dann gibt es verschiedenste Optionen. Und ich möchte diese drei Optionen, die für uns heute relevant sind, noch einmal ganz kurz behandeln. Die erste Option ist, man verhindert eine Regierung an sich. Das könnten wir in diesen Tagen erleben, dass die Regierung im Vorfeld schon verhindert wird. Die zweite Option, man putscht diese Regierung weg, wenn sie bereits im Amt ist. Auch hier haben wir vielfältigste Erfahrungswerte. Ein unblutiges Ereignis war beispielsweise Ibiza. Man stellt einen Politiker in die Falle, man zündet diese Falle, diese Bombe zu gegebenen Zeitpunkt oder es funktioniert eben auf diesem Wege nicht. Dann haben wir auch Regierungsputsche, die nicht so friedlich abgelaufen sind. Oder man umarmt die unliebsame Opposition tödlich. Man umarmt sie so lange seitens der Strukturen der Globalisten, dass sie unschädlich gemacht werden. Das haben wir beispielsweise schon bei FPÖ-Regierungsbeteiligungen erlebt, wo die FPÖ nicht personell besonders stark aufgestellt, nicht besonders weltanschaulich fundiert in die Regierung hineingegangen ist, wo man sich umgarnen ließ, wo man sich gefallen hat auf dem eleganten, glänzenden Parkett, wo man sich wohlgefühlt hat bei den Champagnerempfängen, wo man sich bestechen ließ von Seiten der Industrie, der Konzerne, der Medien, wo man sich plötzlich unter der neuen High Society wiedergefunden hat. Das sind dann die tödlichen Umarmungen, wo Ecken, Kanten und Programmatiken einfach weichgespült werden, weggespült werden. Und dann ist plötzlich eine böse Opposition zu einer guten Opposition geworden. Und dann stellt sie kein Problem mehr dar, weil in den wesentlichen, ernsten Fragen der Zukunft nicht mehr widersprochen wird. Man holt sie quasi ins Boot. Diese Möglichkeit gibt es auch noch. Aber noch einmal zurück zur Bedeutung, wenn Herbert Kickl Bundeskanzler von Österreich werden würde, dann gibt es eine neue Achse zu den EU-zentralistischen, zu den Rebellen gegen den EU-Zentralismus, nämlich zu Fico, zu Orban. Das wäre eine neue starke Achse. Herbert Kickl letzten Sommer eine aufsehenerregende Pressekonferenz mit Viktor Orban gemeinsam abgehalten. Etwas Ähnliches wird nun nächste Woche Alice Weidel mit Viktor Orban abhalten. Das wäre eine Achse, die so stark wäre, dass sie die gesamte Europäische Union komplett drehen könnte. Und deswegen muss der Aufstieg dieser Kräfte, gerade Weidel und Kickl, unter allen Umständen verhindert werden für die Globalisten. Sie wollen keine Migrationswende. Ursula von der Leyen und ihre Hintermänner, sie wollen keine Migrationswende. Sie wollen noch viel weniger eine Corona-Aufarbeitung. Ursula von der Leyen und ihre entsprechenden Freunde, sie hängen unmittelbar drinnen, die SMS-Deals mit Impfstoffherstellern. Es würde jahrelange Haftstrafen hageln. Es würde vielleicht sogar zu Prozessen wegen Kapitalverbrechen kommen. Sie wollen nicht, dass mit der Zensur anders umgegangen wird. Was würde denn bedeuten, wenn die Zensur, wie in den USA jetzt angedacht, plötzlich komplett fallen würde? Wenn plötzlich nichts mehr verboten wäre, wenn keine Tabus mehr aufgestellt werden, weder Löschungen in den sozialen Medien noch Strafgesetze gegen die freie Rede. Was würde denn passieren? Es würde die Wahrheit in kürzester Zeit ans Tageslicht kommen und damit wäre das Spiel aus für die Systemprotagonisten. Sie wollen keine Wende in der Medienpolitik. Sie wollen nicht wie in den USA, dass plötzlich Alternativmedien wie wir, dass plötzlich auf eins in der ersten Reihe bei Regierungspressekonferenzen sitzen dürfen. Sie wollen nicht, dass auch alternative Medien vom Steuertopf profitieren können. Sie wollen alles so behalten, wie sie es wollen. Und sie wollen vor allem die Geldflüsse Richtung WHO, Richtung UNO, Richtung EU weiter aufrechterhalten. Deutschland und Österreich, das sind die Zahlmeister der Europäischen Union, die sogenannten Nettozahler, die bekommen, wenn Österreich und wenn Deutschland ihre Zahlungen in die EU einstellen oder damit drohen, beispielsweise, man würde sagen, wir bezahlen nur mehr unsere Gelder in die EU, wenn auch der Außengrenzschutz sichergestellt wird, wenn die Corona-Aufarbeitung funktioniert und wenn die Landesverteidigung nur mehr für die Verteidigung, nicht mehr für Angriffskriege oder Tauruslieferungen gedacht ist. Wenn nur diese Vorzeichen zählen, dann müsste die EU das tun oder auf das Geld von Deutschland und Österreich verzichten. Dann wäre aber Schluss, dann wäre Schicht im Schacht, dann wäre Ende. Und das wissen natürlich die Globalisten, dass sie diese Herzländer, diese Zahlmeister weiter benötigen. Es geht also um alles. Und bis zur nächsten Wahl in Deutschland, die nächste Wahl nach der kommenden Wahl, muss genutzt werden, um die AfD zu zerstören, und die Zeit, die man jetzt herausschinden möchte in Österreich, auch sie muss genutzt werden. Denken wir das Szenario noch einmal durch. In den nächsten Wochen sprengt die ÖVP die Regierungsverhandlungen mit der FPÖ. Es gibt keine FPÖ-ÖVP-Regierung. Dann würde auch Alice Weidel es nicht schaffen, den Sprung auf Platz 1 zu bekommen in Deutschland. Das bedeutet, Merz wird koalieren mit anderen Parteien, die AfD wird außen vor gelassen, die Brandmauer wird erneut aufgestellt, Herbert Kickl hat nichts zu sagen in Österreich, und in Österreich würde dann der Bundespräsident nicht Neuwahlen ausrufen, sondern eine Übergangsexpertenregierung unter Schallenberg. Was tut dann das System in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar in den nächsten Jahren durch diesen Zeitgewinn? Sie werden die Zensur auf ein Maximum hochziehen. Sie haben die gesetzlichen Grundlagen bereits geschaffen mit dem sogenannten Digital Service Act, dem DSA-Gesetz in der EU. Dort wurden beispielsweise schon Plattformen wie Twitter, also X, Facebook, YouTube oder Telegram unter Druck gesetzt. Und die Zensur, sie beginnt. Ich zeige Ihnen jetzt, wie die Zensur bereits jetzt beginnt. Hier sehen Sie ein Posting des Influencers und Playboys Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, er schien besonders beliebt bei Frauen zu sein, aber auch in der Werbewelt, bis er plötzlich vor einigen Monaten umschwenkte und äußerst brutale Kritik am Vorgehen Israels äußerte und sich auch in einschlägiger, in Europa verbotener Art und Weise geschichtsrevisionistisch äußerte. Er sagte also tatsächlich Dinge und er schrieb Dinge beispielsweise über den Zweiten Weltkrieg oder über das Dritte Reich, die in Deutschland, in Österreich und in weiten Teilen der Europäischen Union streng unter Strafe stehen. Es ist also legitim, dass der Nachrichtendienst X diese Inhalte für europäische Nutzer verbirgt. Aber so sieht es aus, wie ich es Ihnen jetzt gerade einblende. So sieht es aus, wenn in Zukunft der Nachrichtendienst X aufgrund des DSA-Gesetzes und anderer Gesetzesgrundlagen Nachrichten einfach löscht. Es beginnt so wie immer mit den tatsächlich verbotenen Dingen, beginnt die Zensur, dort wird schon ausgeübt, wie es geht, und dann wird es erweitert. Auf Knopfdruck wird es erweitert, wie wir das bei Corona gesehen haben. Bei Corona wurde plötzlich die normale Zensur von verbotenen Inhalten, oft wird es begonnen über die Argumentation von Kinderpornografie und abscheulichsten Verbrechen, dort wird zensiert, das ist auch gut so, aber die Zensur, diese Mechanismen, die technischen Mechanismen werden dann ausgerollt, um insgesamt die Zensur auszuweiten gegen alle unliebsamen, unwissenschaftlichen Meinungen oder gegen Fake News. Mark Zuckerberg gab es ja offen zu, dass eigene Fake News-Agenten eingesetzt wurden, von der Regierung wurde befohlen, Corona-Informationen oder zur Impfung zu unterdrücken. So geschieht es und wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, so wird es dann aussehen. Sie können weiter X benutzen, aber ein relevanter Teil der Inhalte wird dann für Sie nicht mehr sichtbar sein. Wie geht das? Wie funktioniert das? Genauso wie bei Telegram, das zeige ich Ihnen jetzt. Es wird Ihr Standort ermittelt. Über Ihre IP-Adresse wird Ihr Standort ermittelt und deswegen kann dann die Zensurbehörde, der entsprechende Algorithmus im Hintergrund feststellen, dass Sie sich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol befinden. Dort sind diese Dinge aufgrund von Regierungserlässen untersagt oder wie bei Bilzerian erwähnt, tatsächlich verboten aufgrund der Strafgesetze, dann ist es nicht möglich, diese Inhalte für Sie abzurufen. Bei Telegram geschieht es schon praktisch genauso. Ich zeige Ihnen hier einen Screenshot einer der größten russischen Nachrichtenagenturen. Keine Angst an die Häscher und Juristen, die diese Sendung verfolgen und mir nichts Gutes wollen. Ich zeige hier nicht den Kanal von Russia Today, der ja per Gesetz auch in Europa, ganz speziell in Österreich, mit strengster Strafe belegt wurde und verboten ist. Und wir dürfen nicht einmal Ausschnitte, Aussendungen von Russia Today veröffentlichen. Es ist gesetzlich verboten. Das tun wir nicht, das ist nicht Russia Today, es ist eine andere große russische Nachrichtenagentur. Sie sehen es, über 3 Millionen Telegram-Follower, also ganz andere Dimensionen. Wir sind froh, die größte Telegram-Seite im deutschen Sprachraum zu besitzen, bei Auf 1 mit über 300.000 Abonnenten. Diese Nachrichtenagentur hat weltweit über 3 Millionen Abonnenten. Sie ist für mich in Österreich und für Sie in Deutschland nicht einsehbar, so wie in der gesamten Europäischen Union. Man kann diesen Kanal nicht mehr finden, man kann ihn nicht mehr aufrufen. Ich habe ihn seit vielen Jahren abonniert, weil ich aufgrund meiner internationalen Recherchetätigkeiten ein Interesse daran habe, ungefilterte Informationen aus den USA, aus Südamerika, aus der Schweiz, aus Italien, aus Indien, aus China und natürlich auch aus Russland zu bekommen. Aber diesen Kanal kann ich nicht mehr sehen. Und darauf reagierte ja der Telegram-Gründer und Eigentümer Durov, der, erinnern wir uns, immerhin in Haft gesetzt wurde, um die Zensur zu erpressen von ihm in Frankreich. Er reagierte auf diese Sperren mit Jahresende und sagte, ja, wir müssen das jetzt tun aufgrund der Bestimmungen in der Europäischen Union. Wir werden diese Seiten aus Russland für deutschsprachige, österreichische europäische Nutzer nicht mehr sichtbar machen. Wir werden sie nicht mehr sichtbar machen und beugen uns damit den Zensurgesetzen in der EU. Und ich hätte nie gedacht, das hat er damals geschrieben, ich hätte nie gedacht, dass die Telegram-Nutzer in Russland irgendwann einmal freier sein werden, was die Informationsbeschaffung betrifft, wie die Telegram-Nutzer in Europa. Denn er war immer ein Gegner der Zentralisierung und auch der Politik Putins in Russland. Aber jetzt sind die russischen Nutzer freier, denn dort wird nichts zensiert, was aus dem Westen kommt. Das sagte Durov in einer Stellungnahme zu dieser Zensur. Er wurde dazu gezwungen. Auch deutschsprachige Kanäle werden bereits zensiert, wenn sie verbotene Inhalte bringen, sondern wenn eine Zensurbehörde der Meinung ist, das verstößt womöglich gegen Gesetze oder Moralvorstellungen. Ich zeige Ihnen hier einen deutschsprachigen Kanal, Große Freiheit TV. Und hier sehen Sie, hier wurde ein Inhalt von einer israelischen Nachrichtenseite wiedergegeben und das wurde als Antisemitismus eingestuft und deswegen auch ausgeblendet. Sie sehen, so wird es aussehen, so wird man beginnen, Sie auf X, auf Facebook und YouTube ohne dies, auf TikTok und Instagram auch ohne dies, aber auch auf X und auf Telegram, auf scheinbar sicheren Kanälen wird man Sie so zensieren, wird man Sie so versuchen, taub und blind zu machen. Wir in der Redaktion setzen hierfür einen VPN-Kanal ein. Das bedeutet ein technisches Tool, mit dem Sie sich einloggen wie über einen Internetbrowser und sich dann aussuchen können, über welches Land Sie die Seiten ansurfen können. Ein VPN-Kanal ermöglicht es Ihnen, alle diese Informationen zu sehen. Er ermöglicht es Ihnen, auf alle Seiten weltweit zuzugreifen. Das ist ein Tool, mit dem technische Spezialisten arbeiten, aber auch Geheimdienste und Polizeibehörden. Ein legales, völlig legales Tool. Und Sie können damit Ihre IP-Adresse, also Ihre Internetidentität verschleiern, wenn Sie sich online bewegen. Das empfehle ich Ihnen generell, denn die Überwachung, der gläserne Mensch, das wird immer mehr. Das System möchte von Ihnen wissen, wer Sie sind, wo Sie sind, auf welchen Seiten Sie surfen, welche Banken Sie ansteuern, wo Sie online shoppen gehen, ob Sie vielleicht auch irgendwelche Vorlieben haben, welche Hobbys Sie haben. Sie geben alle diese Daten preis im Internet, wenn Sie normal surfen, wenn Sie herumgehen. Ich sage Ihnen, was geschieht, wenn Sie auf eine entsprechende Seite nicht nur bei Amazon gehen, sondern auch auf eine Behördenseite oder die Seite einer großen Nachrichtenagentur, Kronenzeitung, Bild, Tagesschau, ARD. Es wird Ihre IP-Adresse angezeigt. Diese Seitenbetreiber können sehen, wie lange, wie oft Sie auf deren Seite sind. Wenn Sie das wollen, dann surfen Sie so weiter. Wenn Sie das nicht wollen, besorgen Sie sich einen VPN-Zugang oder benutzen Sie einen Tor-Browser oder ähnliches. Wir, wie gesagt, in der Redaktion arbeiten mit einem VPN-Zugang, nämlich mit NordVPN. Ich kann diesen nur allen empfehlen. Es ist wirklich ein gutes Produkt, mit dem wir beste Erfahrungen gemacht haben. Wir haben das am Handy installiert, auf den Daten. Wir wollen nicht, dass das System sieht, wo wir gerade recherchieren. Und wir wollen auf alle Daten ungeschränkten Zugriff haben und nicht einer völlig illegalen Zensur unterworfen sein. Deswegen NordVPN, man kann bei diesem Programm beispielsweise ein Monatsabo abschließen. Das muss nicht auf ein Jahr ausgelegt werden. Und man hat 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, um es wieder zurückzugeben. Wenn Sie den Link unterhalb dieses Videos betätigen und sich hier einen Probezugang zulegen, dann unterstützen Sie auch damit die Arbeit von Auf1. Wir haben mit NordVPN eine entsprechende tiefgehende Kooperation. Das sind Leute, die interessiert sind, dass die Bürger nicht noch gläserner werden. Und damit tun sie sich selbst auch etwas Gutes. Das nur am Rande. Wie kommen wir zu diesen Informationen, um Ihnen hier auch mal eine kleine Serviceleistung zu geben? Denn es ist entscheidend, dass Sie einen Informationsvorsprung haben. Und zur Zensur in Europa auch noch nachgeschickt. Elon Musk postete heute Nacht, Zitat, USAID hat die Zensurgesetze in Europa gepusht. Ja? Also, die CIA-Agentur USAID hat maßgeblich mitgeholfen, die Zensurgesetze in Europa noch einmal voranzupushen. Das schreibt Elon Musk ganz offen und trocken auf X. Vollkommen klar, keine Überraschung für uns. Was steht also jetzt weiter am Plan? Sie werden die Zensur hochfahren, wie gerade beschrieben. Sie werden gegen alle Formen freier und alternativer Medien vorgehen, etwa nach dem Prinzip von Polen. Dort hat man, als die neue Regierung kam, sofort zu großflächigen Säuberungen angesetzt. Es wurden TV-Stationen besetzt. Man hat alles unternommen, um die Berichterstattung, die dann gegen die neue woke Regierung gerichtet sein könnte, die kritisch sein könnte, sozusagen zu säubern. Oder nehmen wir die nächsten konkreten Planungen und Anschläge gegen freie Medien und natürlich schwerpunktmäßig gegen uns als Speerspitze gegen Auf1. Ich habe hier zwei dicke Berichte vorbereitet. Der eine Bericht, das ist der österreichische Rechtsextremismusbericht, der erstmals in dieser Form so vorgestellt wurde, nämlich beauftragt wurde ein Privatinstitut, eine Privatvereinigung, das sogenannte Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes DÖW. Und diese Institution, sie kann per Gerichtsurteil als kommunistische Tarnorganisation und pseudowissenschaftlich bezeichnet werden. Diese Organisation hat im Auftrag der österreichischen Regierung hier einen entsprechenden dicken Bericht vorgelegt. In diesem Rechtsextremismusbericht ist Auf1 nicht einmal erwähnt, nicht zweimal erwähnt. Nein, Auf1 ist 159 Mal im Rechtsextremismusbericht erwähnt und jetzt kann man darüber lachen, kann man sich lustig machen, kann man sagen, ja, dort steht, das ist ja ein Sammelsurium an Denunziantentum. Jedes Wort, das ich hier zu Ihnen spreche, wird als rechtsextrem ausgelegt. Nein, es ist wesentlich ernster. Hier soll versucht werden, offiziell über das Bundeskanzleramt, über die Bundesregierung Österreichs, die abgewählt wurde, die krachend abgelehnt wurde, aber dieses Machwerk wurde noch beauftragt an eine international bekannte Denunziantenorganisation, die dann auflisten, wie gefährlich alle sind, die gegen den Great Reset, den Bevölkerungsaustausch oder überhaupt eine Zerstörungspolitik sich äußern. Alle sind rechtsextrem, Auf1 als Speerspitze besonders rechtsextrem. Und hier wird ja schon vorgebaut, dass man von einer rechten Gefahr und von einer rechten Bedrohung fabuliert. Hier soll eine pseudowissenschaftliche Grundlage geschaffen werden, um Systemgegner im Allgemeinen und Auf1 im Besonderen zum Abschuss freizugeben. Die Leier gegen rechts, sie verliert aber immer mehr an Charme. Wir hatten vor einem Jahr noch die Großaufstände gegen das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam. Dazwischen lagen Mordtaten wie Magdeburg oder Aschaffenburg. Und der Begriff, der damals so furchtbar kriminalisiert wurde, nämlich Remigration, er ist heute mehrheitsfähig geworden. Wir sehen jetzt bei den Großdemonstrationen im Wahlkampf, gerade gegen die CDU in den letzten Tagen, dass dieses Antifamilieu, dass die gutmenschliche Linke noch einen erheblichen Anteil an der Straße haben möchte und dass sie auch ein respektables Mobilisierungspotenzial mit entsprechendem Budget dahinter auf die Straße bringen können. Aber gegen rechts alleine ist nicht mehr die alleinige Lösung. Alternative Medien wie auf 1, sie sollen tatsächlich in einen offiziellen Kriegszustand hineingezogen werden. Sie sollen zur feindlichen Macht erklärt werden. Und hier habe ich das nächste, noch dickere Dokument mitgebracht. Das ist nämlich das Risikobild 2005 des österreichischen Verteidigungsministeriums. Also eine militärische Lageeinschätzung, ein Risikobild für dieses Jahr. Und hier sprechen die Verfasser von einem hybriden Krieg, der in Europa toben würde, der auch Österreich, das neutrale Österreich, erreicht hätte. Und dieser hybride Krieg, er werde nicht mehr mit konventionellen Waffen geführt, sondern hier werde der Krieg ausgetragen über die Energieversorgung, über die Energiepreise, über Inflation, über Cyberattacken und natürlich, und das ist das Entscheidende für uns heute, über angebliche Wahlmanipulation, über Desinformation und über Verbreiter von Falschnachrichten. Sehen wir uns aber zuerst noch an, wie Brigadier Ronald Wartog vom österreichischen Bundesheer dieses Risikobild 2025 in Wien vor wenigen Tagen präsentierte. Er wählte einschlägige Worte, er wählte harte Worte.
Wir befinden uns in Europa bereits im Kriegszustand. Und damit meine ich nicht die klassische militärische Konfrontation, sondern die hybride Kriegsführung, welche nicht nur auf einen Frontstaat abzielt, sondern vielmehr als bewusst gesetzte begleitende Maßnahme in die strategische Tiefe wirkt und zudem auch ihre globalen Auswirkungen zeitigt. Die friedvolle, durch Globalisierung gestützte Nachkriegsordnung des Kalten Krieges ist endgültig vorbei. Europas Sicherheit steht auf des Messers Schneide. Diese prekäre Situation wird durch Desinformationskampagnen ausländischer Akteure weiter verschärft, die bewusst darauf ausgelegt sind, Wahlen zu beeinflussen sowie die Kohäsion innerhalb der EU zu schwächen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in demokratische Institutionen zu unterminieren. Das gezielte Streuen von Desinformation trägt zur Radikalisierung und damit zu einer weiteren Polarisierung innerhalb der Bevölkerung bei. Staatliche Akteure manipulieren den Informationsraum in ihrem eigenen Sinne.
Ja, wir sind im Krieg, sagt Ronald Wartog in der Präsentation des Risikobildes 2025, das Risiko des Militärs in Österreich. Und es geht in diesem Bericht sehr stark mit einem eigenen Schwerpunkt um Desinformation, Destabilisierung und um Wahlen. Und in diesem Bericht wird im Vorfeld, ich habe mir genau angesehen, wo hier die Schwerpunkte gelegt werden. Es geht um Demokratie und die freie Welt. Das ist der Untertitel dieses Risikobildes. Und hier schreibt gleich im Vorwort die Verteidigungsministerin von Österreich, Claudia Tanner, drückt ihre Sorge aus über die Durchführung von freien und fairen Wahlen. Und sie schreibt, dass diese Wahlen auch in Österreich Zielscheibe für unterschiedliche Manipulationsversuche werden. Ja, das unterschreibe ich sogar, aber in diesem Risikobild ist kein Wort davon, dass die Wahlen seit Jahrzehnten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall im gesamten EU-Raum manipuliert werden, weil nur eine Meinung über die Systemmedien systemkonform rausposaunt wird, dass diese Medien rein Propagandalautsprecher der Globalisten sind und dass jede Meinung, jede Recherche, die davon von dieser Linie abweicht, es gibt einen Korridor, in dem da dürfen sich die Medien bewegen, aber wenn sie ausscheren, wenn sie etwas anderes bringen, wenn sie die andere Seite zeigen, wie das auf eins tut, dann sind sie für diese Kreise kein Medium, dann sind sie kein Journalist, sondern dann sind sie ein Feind, ein Agent, ein Störer, ein Gefährder. Und wenn sie das tun, dann werden sie bekämpft. Davon steht nichts, dass einseitige Propaganda und die Zensur und Verfolgung von Andersdenkenden, dass das Manipulation ist, das steht in diesem Bericht nicht drin, das wird auch nie thematisiert, das thematisieren wir aber laufend. Und sie machen sich Sorgen, dass das Vertrauen in demokratische Wahlen geschwächt werden könnte. Vor allem maßgeblich durch Manipulation von bösen Medien wie von Auf1. In Kapitel Manipulation und Desinformation, ich blende es Ihnen ein, steht: Ein weiterer gemeinsamer Nenner aller 8 Parlamentswahlen in EU-Mitgliedstaaten sind Informationsmanipulation und Desinformationskampagnen. Und wenig weiter: Im Vorfeld der österreichischen Nationalratswahl ist die Rolle rechtspopulistischer Akteure und rechtsextremer Medienkanäle bei der Verbreitung von Desinformation in den Fokus gerückt. Insbesondere alternative Medien wie Auf1 und Report24, die als rechtsextrem eingestuft werden, nutzen Plattformen wie YouTube und soziale Medien, um ihre Reichweite zu vergrößern. Diese Kanäle verbreiten gezielt Behauptungen über mögliche Wahlmanipulation, die das Vertrauen in die demokratischen Prozesse gefährden könnten. Und dann zum Abschluss: Zusätzlich zur Wahlmanipulation werden von rechtspopulistischen Akteuren zunehmend alarmierende Begriffe wie WHO-Diktatur oder Klimakommunismus verwendet, die sich gezielt an ein verschwörungsgläubiges Milieu richten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren des verschwörungsgläubigen Milieus, wie hieß es so schön in der Anhörung bei Cash Patel im US-Senat: Die Verschwörungstheoretiker, sie führen 37-0 und alle Verschwörungstheorien, die wir gesagt haben, sie haben sich über kurz oder lang als wahr herausgestellt. Und jetzt meine Aufforderung: Wir brauchen neue Verschwörungstheorien, denn die alten, sie sind alle wahr geworden. Wahlmanipulation, wie gesagt, wird von den Behörden nur einseitig gesehen. Was ist aber die Stoßrichtung? Die Stoßrichtung ist es eben, uns zu Staatsfeinden, zu Kriegsfeinden zu erklären, was wir nicht sind. Wir wollen weder diesen Staat stürzen, wir wollen keinen Krieg im Inneren, wir wollen Bürgerkrieg verhindern, wir wollen Grund- und Freiheitsrechte verteidigen und erhalten. Das geht in deren Köpfe nicht hinein, oder sie wissen es ganz genau und sie verdrehen es im Orwellschen Sinn absichtlich, um uns fertig zu machen, weil wir ihre Macht bedrohen. Sie wissen es, ich sage es seit Jahren. Es ist wie bei des Kaisers neue Kleider. Wenn einer aufsteht und die Wahrheit sagt, ist es mit der Lüge vorbei. Und das fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser. Sie wissen ganz genau, dass ihre Zeit abgelaufen ist, es sei denn, es gelingt ihnen, die patriotischen Parteien zu unterdrücken, die Widerstandsbewegungen zu unterdrücken und die alternativen Medien fertig zu machen. Deswegen steht Auf1 so im Fokus, im Visier. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass Sie Auf1 unterstützen, dass Sie das Durchhalten unseres Kampfes möglich machen, dass wir die Reichweite noch einmal vergrößern können, dass wir hinter die Kulissen schauen können und solche Recherchen ausgraben können und dass wir den Rechtskampf weiter aufrechterhalten können, denn wir werden, das wissen Sie, auf vielfältigsten Ebenen auch juristisch angegriffen. Was hat man aber nun konkret vor, was soll gemacht werden in diesem Zeitfenster? Wir haben nun von Zensur gesprochen. Wir haben vom Aufbau militärischer Feindbilder gesprochen, aber es stehen auch noch andere Baukastenelemente des tiefen Staates im Raum, beispielsweise Anschläge auf Medienmacher, Anschläge auf Politiker. Ibiza, wie gesagt, das war eine Falle, um HC Strache in die Falle zu locken. Er ging in die Falle und weil er in die Falle ging, hat ihm das womöglich sogar das Leben gerettet. Wir haben andere Szenarien, Jörg Haider sei hier genannt. Oder es könnten Korruptionsskandale aufkommen, es könnten irgendwelche Sexskandale inszeniert werden, es könnten irgendwelche Schmutzkübelkampagnen gefahren werden oder eben andere Fallen gestellt werden in den nächsten Monaten, um Personen wie Alice Weidel oder Herbert Kickl oder andere einfach ausrutschen zu lassen. Es steht im Raum und das ist wirklich eine Warnung von mir, dass es eine False-Flag-Operation in den nächsten Monaten geben könnte, in diesem genannten Zeitfenster. Was sind False-Flag-Operationen? Es sind Maßnahmen des Deep State, die dann anderen in die Schuhe geschoben werden, wie etwa Terroranschläge. Wir haben unzählige historische Beispiele, Fälle, Schweinebucht, ja, oder nicht so weit hergeholt, die Kapitolstürmung, Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021, nachträglich herausgestellt, alles angeleiert und inszeniert von den entsprechenden Protagonisten des Deep State, oder der Sturm auf den Reichstag im August 2020, mit dem die friedlichen Demonstranten in Misskredit gebracht werden sollten, oder noch viel heftiger, wenn dann tatsächlich Terror inszeniert wird. Daniele Ganser, sehr verdienstvolle Forschungsarbeit zu den NATO-Geheimarmeen Gladio, wo es dann wahlweise rechten oder kommunistischen oder linken Terrororganisationen in die Schuhe geschoben wurde, um die Bevölkerung kriegsfit zu machen. Sie haben sich nicht darum gekümmert, sogar die eigene Bevölkerung sterben zu lassen, Todesopfer in Kauf zu nehmen, um ihren inszenierten Terror hochzuziehen. Die NSU-Morde, der nationalsozialistische Untergrund, Beate Zschäpe und so weiter, das ist bis heute nicht restlos geklärt. Die Akten sind unter Verschluss. Die Ermittler und die Zeugen, sie mauern, zumindest die, die noch am Leben sind, denn viele Zeugen und viele V-Leute, sie kamen unter mysteriösen Umständen ums Leben, oder der Briefbombentheorie in Österreich. Bis heute geht man offiziell von einer Einzeltätertheorie aus, und dieser Einzeltäter Franz Fuchs hat sich dann in der Zelle ohne Hände zu besitzen, denn die hat er sich weggesprengt, ohne Hände hat er sich dann selbst aufgehängt. Das alles wird ihnen aufgetischt. Wir wissen überhaupt nicht, was hinter diesen ganzen Fällen steckt. Ich stelle also in den Raum, es könnte ein möglicher rechter Terror inszeniert werden, um das dann der AfD oder der FPÖ oder Orban oder generell diesen Parteien, diesen patriotischen Parteien, in die Schuhe zu schieben. Das wäre ein Allzweckmittel, um sie in die Schranken zu weisen, um sie wieder auch in der Gunst der Bevölkerung, der Wähler nach unten zu drücken. Ich warne davor, in Zeiten wie diesen ist alles möglich. Es geht für die Globalisten um alles. Genauso wie es für uns im Freiheitskampf ums Überleben geht, so geht es auch für die Globalisten um alles. Und sie sind bereit, alles dafür zu tun. Das wissen wir nicht erst seit Corona, wo sie alles gegeben haben, um ihre Agenda voranzubringen. In der Corona-Zeit machte die Great Reset und die Agenda 2030 einen Riesensprung nach vorne. Sie waren zu allem bereit, alle Opfer in Kauf zu nehmen. Bei 9/11, sie waren zu allem bereit, alles auf eine Karte zu setzen, um den internationalen Krieg gegen den Terror und den dann folgenden Krieg in Afghanistan, im Iran, die Einmärsche, die entsprechenden Besetzungen in Kauf zu nehmen. Ihr Irakkrieg, sie waren bereit, Lügen aufzutischen, ob das nun Brutkastenlüge war oder ob das später dann Massenvernichtungswaffen waren. Alles hat sich als Lüge herausgestellt, aber der Krieg, er wurde durchgezogen mit dem Argument dieser Lügen, und die Verbrecher, sie wurden bis heute nicht bestraft. Sie wollen jetzt ganz klar für Deutschland und Österreich folgenden Plan. Sie wollen in Österreich den Freimaurer Schallenberg als Kanzler installieren, nach Möglichkeit für bis zu 2 Jahre, um in dieser Zeit alles durchzubringen, was Kickl verhindert hätte. Stichwort WHO, Pandemievertrag, Stichwort weitere Zahlungen an die EU, Stichwort offene Grenzen und so weiter. Und sie wollen in Deutschland Taurus-März installieren, denn das ist sicher, hier soll im Herzen Europas der Turboglobalismus noch einmal beschleunigt werden. Wir sollen jetzt Great Reset brutal erleben. Die nächsten 1 bis 2 Jahre sollen für das Voranbringen der Transformation genutzt werden. Es tobt ein Machtkampf, der immer öffentlicher und immer offener zutage tritt. Der Ausgang ist vollkommen unklar. Erinnern Sie sich aber an meine heutigen Worte: Wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten Dinge erleben, die wir nicht für möglich gehalten hätten, bleiben wir gemeinsam wachsam. Noch nie war es so wichtig wie jetzt.